Johannes aber antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es werde ihm denn gegeben vom Himmel. Johannes aber fasset sich und spricht zu seinen Schülern: Höret, mich bedünkt es also. Ein Mensch kann nichts nehmen, besonders in Dingen des Geistes, so es ihm zuvor nicht gegeben wird aus den Himmeln. Der seltene Mensch, der sich von mir taufen ließ, jenseits am Jordan, über den ich den Geist Gottes so sanft wie eine Taube, wann sie sich auf ihr Nest niederlässt, aus den Himmeln in der Gestalt eines Lichtwölkchens sich niederlassen sah und dem ich das Zeugnis gab, hätte sich als ein purer Mensch nicht nehmen können, was er hat. Aber er ist mehr als ein purer Mensch und scheint wohl die Macht zu haben, sich selbst nehmen zu können aus den Himmeln und das Genommene zu behalten oder zu geben, wem er es will. Und ich meine, dass wir alle, was wir haben, von seiner Gnade empfangen haben, und es ist dann ja unmöglich, dass wir ihm vorschreiben sollen, was und wie er tun soll. Er gibt, wir aber sind, die es von ihm nehmen. Er hat seine Wurfschaufel in seiner Hand, er wird fegen seine Tenne, wie er will, und wird sammeln den Weizen in seine Scheune, die Spreu aber verbrennen mit dem ewigen Feuer und aus der Asche machen, was er will. Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern nur vor ihm hergesandt. Ihr selbst seid mir Zeugen, dass ich vor den Priestern und Leviten, die aus Jerusalem zu mir gekommen sind, gesagt habe, ich sei nicht Christus, sondern vor ihm hergesandt. Wie könnte ich mich dann über das aufhalten, was der tut, der die eigene Wurfschaufel in seiner Hand hat? Feget er seine Tenne, wie er will. Wir mögen ihm kein Gesetz geben. Denn der Acker ist sein, also auch der Weizen und die Spreu, und sein ist die Scheune und sein das Feuer, das nimmer erlischt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber steht und hört ihm zu und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Wer die Braut hat, der ist ein rechter Bräutigam. Die Braut ist die Weisheit der Himmel. Der Freund des Bräutigams aber steht und hört ihm zu und freut sich hoch über des Bräutigams Stimme und seht, diese Freude ist nun an mir erfüllt. Wenn aber der Herr selbst kommt, dann ist des Botenamt zu Ende, denn der Bote hat nichts zu tun, als allein zu verkünden, die Ankunft des Herrn. Ist der Herr da, so ist der Bote nichts mehr nütze. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Deshalb muss ich nun abnehmen. Er als der Herr aber muss wachsen bei den Menschen dieser Erde. Ihr waret allzeitig meine Jünger, seit ich zu euch kam, als ein gesandter Bote. Wer aus euch hat je aus meinem Munde gehört, dass ich mich darum gerühmt hätte? Allzeit behielt ich den gerechten Ruhm für den, dem er gebührt. So ich zeugte, dass ich nicht wert sei, ihm die Riemen seiner Schuhe zu lösen, so erhob ich mich doch sicher nicht, sondern gab ihm allein alle Ehre, die der Menschen Blindheit mir erweisen wollte. Und deshalb sage ich noch einmal, nun ist mein Amt zu Ende. So der Herr selbst kommt, da ist der Vorläufer nichts nütze mehr, darum muß der Bote nun abnehmen, und er als der Herr muß wachsen über alles Fleisch hinaus. Es ist ein großer Unterschied zwischen dem Boten und dem, der den Boten aus höchst eigener Macht sendet, wohin er will. Der von oben herkommt, ist überall. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde. Der aber vom Himmel kommt, der ist überall. Der, der die Macht hat, Gesetze zu geben, ist oben. Und der, welcher gehorchen muss, ist unten. Es kann aber füglichermaßen wohl niemand oben sein, so er nicht von oben gekommen ist. Wer aber wahrhaft von oben kommt, ist überall. Wer von der Erde ist, der kann nie von oben sein, sondern stets nur von der Erde und mag von nichts reden, denn von der Erde. Der aber vom Himmel kommt, ist überall, denn er ist der Herr und kann so nach tun, was er will, und kann taufen mit Wasser, Feuer und Geist, denn sein ist alles. Ich aber meine, dass er selbst dennoch nicht mit dem Wasser tauft, sondern mit dem Feuer des Geistes nur. Seine Jünger aber werden die Menschen zuvor nach meiner Art taufen, das heißt, alle jene, die von mir die Wassertaufe nicht genommen haben. Die Wassertaufe aber ist nichts nütze dem Menschen, so er darauf nicht getauft würde mit dem Geiste Gottes und zeugt, was er gesehen und gehört hat. Und dennoch will sein Zeugnis nahe niemand annehmen. Das Wasser zeugt von nichts als vom Wasser und macht rein die Haut vom Schmutz der Erde. Der Geist Gottes aber, mit dem der Herr allein nur taufen kann, da der Gottesgeist sein Geist ist, zeugt von Gott und von dem, dass er allein allzeit in Gott schaut und vernimmt. Aber leider nimmt nun noch nahe niemand dies heilige Zeugnis an. Denn was Kot ist, das ist Kot und mag den Geist nicht annehmen. Es müsse denn der Kot zuvor durchs Feuer gehen und allda selbst zum Geiste werden. Denn ein rechtes Feuer verzehrt alles, bis auf den Geist, der selbst ein gewaltiges Feuer ist. Darum wird die Geistestaufe des Herrn auch viele zerstören, und es werden sich darob viele scheuen, sie anzunehmen. Wer es aber auch annimmt, der versiegelt es, dass Gott wahrhaft sei. Wer aber diese Taufe und in ihr das heilige Zeugnis annehmen wird, der wird es in sich versiegeln, vor der Welt, dass derjenige, der ihn getauft hat mit dem Geiste, selbst allerwahrhaftigst Gott sei und allein geben kann das ewige Leben. Ihr sagt nun gleichwohl in euch, warum denn in sich versiegeln das Zeugnis der Himmel von Gott, durch Gott? Ich habe es euch gesagt. Der Kot ist und bleibt Kot, und der Geist ist und bleibt Geist. So aber der Erdmensch, der vom Grunde aus Kot ist, in seinen Kot den Geist überkommt, wird ihm der Geist bleiben, so er ihn in sich, das heißt in seinem Herzen, nicht wohl verwahren wird? Oder gibt es irgendein bestimmtes Maß, nach dem der Geist verteilt würde, auf das ein jeder wüsste, wie viel des Geistes er überkommen hat? So aber ein solches Maß nicht bestimmt ist, so muss der irdische Kotmensch dem empfangenen Geiste in seinem Herzen ein Maß eröffnen. Und so der Geist in diesem Maße sich zur bleibenden Ruhe begeben und in solcher Ruhe erfüllt hat das neue Maß, dann auch wird der Kotmensch in ihm selbst gewahr, wie viel des Geistes er überkommen hat. Was würde es euch aber nützen, so ihr am Meere das Wasser schöpfet in ein durchlöchertes Fass? Könnt ihr je sagen und erkennen, so und so viel Wasser habt ihr aus dem für euch maßlosen Meere geschöpft? Wann aber das Fass wohl gebunden ist, so werdet ihr es dann auch ermessen, wie viel des Meerwassers ihr im Fasse habt. Das Wasser des Meeres aber ist durch und durch gleich. Ob viel oder wenig, das ist einerlei. Das Meer selbst ist also durchgehends Meer, und wer wo immer aus dem Meere schöpft, ob viel oder wenig, der schöpft ein vollrechtes Meerwasser und wird nachher erst des Maßes gewahr. Denn welchen Gott gesandt hat, der redet Gottes Wort. Gott gibt aber seinen Geist nicht nach dem Maß. Eben also aber ist es auch mit dem, der von Gott gekommen ist. Zu zeugen von Gott und zu reden das reine Gotteswort. Er selbst ist das maßlose Meer, so er jemandem so nach seinem Geist gibt. So gibt er ihn nicht nach dem endlosen Maße, das nur in Gott allein in aller endlosen Fülle da sein kann, sondern nach dem Maße, das im Menschen ist. So aber der Mensch den Geist erhalten will, darf sein eigen Maß nicht schadhaft sein und offen stehen bleiben, sondern es muss dies Maß wohlgebunden und gut versiegelt sein. Der aber, bei dem ihr waret und gefragt habt, ob er Christus sei, hat als äußerlich wohl auch ein Menschensohn den Geist Gottes nicht nach dem Maße eines Menschen, sondern nach dem endlosen Maße Gottes selbst empfangen, schon von Ewigkeit her. Denn er selbst ist das maßlose Meer, des Geistes Gottes in sich. Seine Liebe ist sein Vater von Ewigkeit, und diese ist nicht außer dem sichtbaren Menschensohne, sondern in ihm selbst. Der da ist das Feuer, die Flamme und das Licht von Ewigkeit in und aus dem Vater. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Dieser liebe Vater aber hat überlieb seinen ewigen Sohn. Und alle Macht und Gewalt liegt in den Händen des Sohnes. Und alles, das wir haben, nach dem gerechten Maße, haben wir geschöpft aus seiner maßlosen Fülle. Er selbst ist aus seinem eigenen Worte nun ein Fleischmensch unter uns. Und sein Wort ist Gott, Geist und Fleisch, das wir den Sohn nennen. Der Sohn aber ist demnach auch in sich das Leben alles Lebens, ewig. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Wer so nach dem Sohn annimmt und an ihn glaubt, der hat das ewige Leben schon in sich. Denn so wie Gott selbst in jedem Worte sein eigenes, vollkommenstes, ewiges Leben ist, also ist er es auch in jedem Menschen, der sein lebensvollstes Wort in sich aufnimmt und dasselbe behält. Wer aber dann im Gegenfalle, dass Gottes Wort aus dem Munde des Sohnes nicht annimmt, also dem Sohne nicht glaubt, der wird und kann auch das Leben nicht überkommen, noch sehen und fühlen in sich. Und der Zorn Gottes, welcher ist das Gericht der Dinge, die kein Leben haben, außer das des ewig unwandelbaren Muss-Gesetzes, wird bleiben über ihm, so lange als er an den Sohn nicht glauben wird. Ich, Johannes, habe nun solches zu euch geredet und gab euch allen ein vollgültig Zeugnis. Ich habe euch gereinigt vom Schmutze der Erde durch meine eigenen Hände. Geht nun hin, nehmet sein Wort an, auf dass euch die Taufe seines Geistes zuteil werde. Denn ohne sie ist alle meine Mühe mit euch ohne Nutz und Wert. Ich möchte aber wohl auch selbst hinziehen zu ihm, aber er will es nicht und offenbart es mir durch meinen Geist, dass ich bleiben soll, da ich das schon im Geiste empfangen habe, das euch noch mangelt. Dies ist das letzte und größte Zeugnis des Johannes über mich und bedarf keiner weiteren Erklärung, da es sich in und aus sich selbst erklärt. Der Grund aber, warum es im Evangelium nicht so vollständig gegeben ist, bleibt stets der gleiche. Weil fürs Erste damals also die notwendige Art zu schreiben war, dernach nur die Hauptpunkte aufgezeichnet wurden, alles andere aber, was ein geweckter Geist ohnehin von selbst leicht finden kann, weggelassen ward. Fürs Zweite aber, dass das lebendig Heilige im Worte nicht verunreinigt und entheiligt werden möchte. Und es ist demnach ein jeder solcher Vers, ein tüchtig festbeschaltes Samenkorn, in dem der Keim zu einem endlosen Leben und seiner nie ermessbaren Weisheitsfülle, verborgen, oh,